Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Stromberg herzlich willkommen. Der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, hat heute einen empfindlichen Dämpfer einstecken müssen bei seiner Wiederwahl. Was dahinter steckt, das versuchen wir zu klären. In Mecklenburg-Vorpommern hat der einzig große Schlachtbetrieb die Schweineschlachtung eingestellt. Mit Konsequenzen für das Tierwohl und den Klimaschutz. Auch das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Aber zunächst geht der Blick nach Brüssel ins EU-Parlament. Die neue EU-Kommission nimmt am 1. November ihre Arbeit auf. Die 26 nominierten Kandidaten aus den EU-Staaten müssen vorher ihre Anhörungen im EU-Parlament bestehen. Derzeit steht die dänische Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager Rede und Antwort. Wir haben sie bisher immer Vestager genannt, aber sie selber sagt jetzt, eigentlich wird sie Vestager ausgesprochen. Also Vestager, unsere Korrespondentin in Brüssel ist Bettina Klein und sie hört schon die ganze Zeit mit, Frau Klein. Margrethe Vestager hat sich in ihrer letzten Amtszeit einen Namen gemacht als harte Kommissarin, die ihre Mittel nutzt, um amerikanische Tech-Unternehmen in die Schranken zu weisen. Jetzt sind ihre Kompetenzen noch größer geworden. Wie will sie denn diese erweiterten Kompetenzen nutzen?
Ja, das Besondere ist in der Tat, dass sie nicht nur ihren alten Posten behalten soll als Wettbewerbskommissarin, sondern einen ganzen weiteren Bereich, und zwar als exekutive Vizepräsidentin der Kommission bekommt, der da lautet Europa fit für eine digitale Zukunft machen. Und das ist natürlich extrem bedeutend, aber natürlich auch ein Riesenbereich, in dem die Chancen eben genutzt werden müssen für Europa und auch in der Industriepolitik, aber eben auch die noch nicht bewältigten Risiken und Gefahren angegangen werden müssen. Und das stand doch jetzt hier sehr im Zentrum dieser Anhörung, die immer noch läuft seit etwa 2,5 Stunden. Vestager sagte, wir müssen den Leuten Vertrauen in die Digitalisierung geben und sie hat ihre Agenda dabei etwa mit 3 Worten umrissen. Vertrauen, Menschlichkeit, Fairness. Das heißt was? Erstens, wir müssen uns mit den Bedenken der Leute in Sachen neue Technologien auseinandersetzen. Also ich sag mal Stichworte da einfach nur die Privatsphäre und der Missbrauch, der in jeder Hinsicht ja immer noch teilweise möglich ist, auch was Social Media angeht. Zweitens, künstliche Intelligenz war ein großes Thema eben, muss ethisch gestaltet werden in einer europäischen Herangehensweise und dafür will sie ein Konzept vorlegen in den ersten 100 Tagen. Und drittens, faire Arbeitsbedingungen und faire Besteuerung bei den Digitalfirmen. Dazu gehören eben auch die Arbeitsbedingungen bei Mitarbeitern von großen Internetplattformen, die wir uns immer wieder auch beschäftigt haben. Das waren sozusagen die Kernpunkte, die sie auch in ihrer Einführung genannt hat.
Also das Ihre Agenda. Was wird denn von Seiten der EU-Parlamentarier von ihr erwartet?
Ja, 2 Beispiele vielleicht mal, die zu kritischen Nachfragen geführt haben. Einmal, wie will sie denn ermöglichen, dass im Bereich Digitalisierung kleine Firmen, kleine Startups Chancen bekommen, die sogenannten Hidden Stars, und ihnen eben Hürden aus dem Weg geräumt werden, damit Europa sich eben da fit aufstellt. Das ruft doch eben auch nach europäischen Champions, wurde gefragt, etwa aus der EVP. Und da ist eben die Frage, wie die Wettbewerbspolitik insofern möglicherweise verändert werden muss, dass sie eben nicht nur Verbrauchergesichtspunkte da umfasst, sondern eben auch die Frage, wie kann man sich eben gegen die großen Wettbewerber global aufstellen. Wir hatten die Frage immer mal wieder, wenn es um Fusionen ging, die untersagt wurden aus Wettbewerbsgründen und die Firmen das gerne gehabt hätten, weil sie sich eben gegen Konkurrenten aus China zum Beispiel platzieren wollten. Also da ist man auch auf dem Wege bei der Kommission. Ein 2. kritischer Punkt, sie ist für den großen Bereich Digitalisierung und Wettbewerb zuständig. Schafft das nicht Interessenkonflikte, wenn sie eben einerseits die Digitalisierung in Europa voranbringen und dort auch Hürden beseitigen soll, gleichzeitig aber aufpassen muss, eben das Unternehmen nicht zu stark werden und sich an Wettbewerbsrecht halten und man sie eigentlich einhegen muss. Wie will sie das bei ihrem Riesenportfolio lösen? Also das gehört sozusagen zu den Fragen, die gerade gestellt wurden, eben aber auch Privatsphäre bei Digitalisierung, Steuergerechtigkeit, Verbraucherschutz und das zeigt so ein bisschen auch, wie riesengroß ihr Portfolio ist und wir werden sehen, ob sie da noch Antworten wird nachliefern müssen.
Unsere Korrespondentin in Brüssel, Bettina Klein, zur Anhörung von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager im EU-Parlament. Ganz herzlichen Dank. Auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall, der mit 2,3 Millionen Mitgliedern größten Einzelgewerkschaft weltweit, stand heute in Nürnberg die Wahl der Gewerkschaftsspitze an. Im Grunde ging es darum, den Vorsitzenden Jörg Hofmann sowie seine Stellvertreterin Christiane Benner und den für die Finanzen zuständigen Jürgen Kerner im Amt zu bestätigen. Doch Hofmann erlebte einen deutlichen Dämpfer. Birgit Habrath berichtet.
Sie sollen einfach weiter die Geschäfte führen. Über diesen Vorschlag hatten die Delegierten zu entscheiden, nach längeren Diskussionen gestern über den Geschäftsbericht der bisherigen Vorstände.
Vor diesem Hintergrund bitte ich euch, diesen Wahlvorschlag und damit ein erfolgreiches Team des geschäftsführenden Vorstands der IG Metall mit einem guten und deutlichen Wahlergebnis für die nächsten 4 Jahre zu unterstützen. Vielen Dank.
Deutlich war das Wahlergebnis allerdings für Jörg Hoffmann nicht so gut wie von ihm und auch anderen erhofft.
Mit Ja stimmten 320 Delegierte, das sind 71%.
Vor 4 Jahren hatten sich noch gut 91% der Delegierten für den bald 64-Jährigen ausgesprochen. Ein großer Vertrauensbeweis ist das Ergebnis diesmal nicht gerade. Sichtbar enttäuscht trat Hoffmann ans Mikrofon.
Ja, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen.
Der Diplomökonom gilt unbestritten als guter Tarifexperte, hat etliche Pilotabschlüsse als Bezirksleiter von Baden-Württemberg für die Metall- und Elektroindustrie durchgesetzt. Die letzten 4 Jahre führte er die IG Metall in einen Transformationsprozess hin zu einer digitalisierten Arbeitswelt. Rätselraten im Nürnberger Kongresszentrum, warum doch deutlich mehr Delegierte als erwartet gegen ihn als ersten Vorsitzenden stimmten.
Naja, vielleicht kann es sein, dass der Jörg Hoffmann ja nicht mehr ganz so jung ist und dass man sich vielleicht gedacht hat, irgendwie was Jüngeres und Frischeres wäre ganz gut gewesen.
Viele Leute sind halt einfach verunsichert mit der ganzen Diskussion über Transformation, ne? Und wir versuchen ja Antworten zu liefern, aber wir haben die natürlich auch noch nicht alle parat. Da scheint dann eben auch der ein oder andere mal so eine Art gelbe Karte zeigen zu wollen.
Ich glaube, für das, was wir vorhaben, ist das gar kein gutes Zeichen.
Besser fiel das Ergebnis für Christiane Benner aus. Die zweite Vorsitzende und erste Frau ganz oben an der Spitze der IG Metall kam auf 87% Ja-Stimmen. Auch schlechter als vor 4 Jahren, aber bei weitem nicht so viel schlechter. Am besten im Führungstrio der IG Metall schnitt Jürgen Kerner ab. Der Hauptkassierer konnte 95% der Ja-Stimmen auf sich vereinen. Alle drei werden jetzt die Gewerkschaft anführen. Hoffmann sieht die Herausforderungen, gerade auch nach dieser Wahl.
Es ist sicherlich eine Enttäuschung. Das Ergebnis andererseits ist ein ehrliches Ergebnis. Es zeigt, welchem Spannungsfeld auch die IG Metall steht, wie wir in den Umbruchssituationen unserer Branchen uns ausrichten. Und da stehe ich mit Christiane und mit Jürgen Kerner vor einer Politik, die sagt, wir müssen uns verändern, wir müssen uns selber verändern. Wir können nicht allein an Besitzständen festhalten. Und das macht sich natürlich auch in Wahlergebnissen deutlich.
Ja, Birgit Habrath zum Dämpfer für IG Metall-Chef Jörg Hoffmann. Und jetzt schauen wir auf eine andere Gewerkschaft, die IG Bau und die Branche der Gebäudereiniger. Da tobt ein heftiger Tarifstreit. Es geht um Weihnachtsgeld, Zeitzuschläge und Urlaubstage. Jetzt soll ein Pranger im Internet Unternehmen entlarven, die den seit August herrschenden tariflosen Zustand ausnutzen. Brigitte Scholtes über den Streit und den Pranger.
Weihnachtsgeld, das ist eine der Hauptforderungen der bundesweit etwa 650.000 Gebäudereiniger. Mit Warnstreiks unter anderem an verschiedenen Flughäfen wollen sie Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Druck, den sie selbst auch in ihrer täglichen Arbeit spüren, erzählt Thorsten Karwiner. Er ist Betriebsrat in der Reinigungsfirma Piepenbrock in Frankfurt.
Also man erfährt keine Wertschätzung, keinen Respekt, sei es vom Kunden, sei es von der eigenen Firma. Es ist ganz schön Druck dahinter. Man muss viel Fläche reinigen in immer weniger Zeit. Es wird Personal gespart und das schlägt dann auch körperlich zu Buchen, auch psychisch, wenn man dann halt angegangen wird von den Vorgesetzten.
Karwiner sieht müde aus, so wie er da im DGB-Haus in Frankfurt steht. Und er berichtet, dass viele seiner Kollegen wegen der anstrengenden Arbeit oft gar nicht bis zur Rente arbeiten können. Die Warnstreiks an den Flughäfen waren zwar für die Passagiere nicht zu spüren, doch die IGBRU will es nicht bei den heutigen Aktionen bewenden lassen, sagt Klaus-Dieter Körner, stellvertretender Regionalleiter der Gewerkschaft in Hessen.
Wir haben weitere Maßnahmen schon in dieser Woche geplant. Wenn die Arbeitgeber nicht bereit sind, dort in irgendeiner Form einzulenken und ein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch zu legen mit einem gemeinsamen Termin, dann werden wir auch weiter in entsprechende Arbeitskampfmaßnahmen eintreten, die auch längere Zeit dauern können.
Das Weihnachtsgeld ist eine der Forderungen, die in dem Rahmentarifvertrag geregelt werden sollen. 13. Gehalt nennt das Johannes Bungart, Geschäftsführer des Bundesinnungsverbands Gebäudedienstleister.
Wir haben der IGBAU auch angeboten, dass wir darüber im nächsten Jahr, wenn wieder Lohntarifverhandlungen sind, drüber reden können. Wir haben zum Beispiel in Ostdeutschland in diesen letzten 3 Jahren eine Lohnsteigerung von ungefähr 20% gehabt. So passt jetzt eine weitere durch ein 13. Gehalt nicht in diese Rahmentarifvertragsrunde.
Den Rahmentarifvertrag hatten die Arbeitgeber zum Ende Juli gekündigt. Der Anlass war die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, nach der auch Teilzeitbeschäftigte Anspruch auf Überstundenzuschläge haben.
Das empfinden wir als ungerecht auch gegenüber unseren Vollzeitbeschäftigten. Insofern sind wir an der Stelle dann Anführungszeichen vom Bundesarbeitsgericht gezwungen worden, hier den Tarifvertrag zu kündigen, um eine Regelung zu finden, wie wir sie bisher auch immer hatten.
Einzelne Firmen sind nun dazu übergegangen, ihren Mitarbeitern neue Verträge anzubieten, in denen die bisherigen Zuschläge etwa für Nachtarbeit reduziert oder gar gestrichen sind. Eine dieser Firmen ist Piepenbrock, die in Frankfurt heute auch bestreikt wird. Piepenbrock ist das erste Unternehmen, das die IGBRU online deswegen anprangert. IGBRU-Verhandlungsführerin Ulrike Lauchs erklärt, warum.
Und auch der Anspruch auf Urlaub soll teilweise reduziert werden auf 20 Arbeitstage im Jahr. Ein solches Verhalten der Firmen können wir nicht mehr tolerieren. Wir machen es öffentlich.
Doch die Arbeitgeber versichern, diese Verträge hätten nur begrenzte Gültigkeit bis zu dem Zeitpunkt, an dem man sich auf einen neuen Rahmentarifvertrag mit fairen und rechtssicheren Bedingungen geeinigt habe.
Brigitte Scholtes zu den heutigen Warnstreiks der Gebäudereiniger. Wir sprechen seit Monaten über die Probleme, die für ein Stimmungstief in der deutschen Wirtschaft sorgen. Der Handelskrieg zwischen China und den USA sowie der Brexit. Beides trifft den Export empfindlich. Heute legte der Bundesverband Außenhandel BGA in Berlin wenig ermutigende Zahlen vor. Johannes Frevel.
Das Wachstumstempo im Außenhandel nähere sich der Nulllinie, zeigt sich der Präsident der Exportwirtschaft Holger Bingmann für das laufende Jahr pessimistisch.
Es fällt die Bilanz im Außenhandel deutlich schlechter aus, als wir noch zu Jahresbeginn erwartet, gehofft haben. Die Konsequenz daraus, wir müssen das laufende Jahr 2019 wohl abschreiben, uns mit einer schwarzen Null im Export zufrieden geben, wobei dies vielleicht auch noch ein Minimaxtum von 0,5% heißen kann.
Das mögliche leichte Plus hängt allerdings davon ab, ob ein ungeregelter Brexit in den kommenden Wochen abgewendet werden kann. In diesem Jahr habe der Brexit der deutschen Exportwirtschaft bereits ein Umsatzvolumen von 3,5 Milliarden Euro gekostet, rechnet der BGA vor. Hinzu komme die Wirkung der US-Handelskriege, beklagt Exportpräsident Holger Bingmann.
Also wir reden aktuell in 19 von fast 400 Milliarden Handelsvolumen, was jetzt schon beschränkt ist durch Maßnahmen, nach schon 500 Milliarden im letzten Jahr. Aber Sie sehen eine unglaubliche handelsbeschränkende Wirkung. Es hört ja nicht auf, dass die Eskalation immer weiter reicht. Und darauf kann man kein Wirtschaftswachstum basieren.
Am stärksten ins Schlingern geraten dürften nach BGA-Prognose die Automobilwirtschaft und die Maschinenbauer. Der Ausblick ins nächste Jahr sei nach einer Durststrecke indes weiter grundsätzlich positiv.
Ich vermute, dass wir im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres auf ein Wirtschaftswachstum wieder hinsteuern. Ich hoffe darauf. Und das wird sich sicherlich auch im Import und dann im Export auswirken. Wir haben sensationelle Produkte und die werden in Amerika und sonst wo gekauft werden. Wir haben hervorragende Dienstleistungen. Wir sollten uns ein bisschen selbstbewusster zeigen.
Nur Selbstbewusstsein hilft freilich nicht. Allein die in Aussicht stehenden Zusatzzölle der USA gegen europäische Produkte als Folge verbotener Airbus-Subventionen dürften die deutsche Exportwirtschaft so stark treffen wie keine andere in Europa.
Johannes Frevel zur Lage des deutschen Außenhandels. Verfechter einer CO2-Steuer haben heute Unterstützung aus Washington bekommen. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten von Jule Reimer.
Ja, und zwar von der neuen Chefin des Internationalen Währungsfonds. Kristalina Georgieva hat Steuern auf den CO2-Ausstoß von Kohle, Öl und Gas als sehr wirksam im Kampf gegen den Klimawandel bezeichnet. Sie unterstrich, die Einnahmen aus diesen Steuern müssten mit einer finanziellen Entlastung ärmerer Haushalte einhergehen. Als positives Beispiel nannte sie Schweden, das bereits 1991 eine CO2-Steuer eingeführt hat. Im Vorfeld der Jahrestagung von IWF und Weltbank warnte die EU-Kommissarin, die frühere EU-Kommissarin davor, der Handelskonflikt zwischen den USA und China könne die globale Wirtschaftsleistung kommendes Jahr um bis zu 700 Milliarden US-Dollar absenken. Die Sparkassenfondtochter DekaBank und die Landesbank Bank Hessen-Thüringen, Helaba, loten einen möglichen Zusammenschluss aus. Geprüft werde eine vertiefte Zusammenarbeit, die bis hin zu einer Fusion gehen könne, verlautete heute aus Sparkassenkreisen. Zuvor hatte die Börsenzeitung bereits über Gespräche in Richtung Gründung einer neuen Großbank der Sparkassenfinanzgruppe berichtet. Bürger sollen künftig online abfragen können, wie Behörden ihre persönlichen Daten untereinander weitergeben. Das will die Bundesregierung morgen Mittwoch im Digitalkabinett beschließen. Im sogenannten Datenschutzcockpit sollen Bürger dann nach dem Login mit dem Personalausweis sehen, welche Ämter wann Daten über sie erfasst oder auch weitergegeben haben, zum Beispiel wenn das Einwohnermeldeamt das Finanzamt über eine Eheschließung informiert. Und noch ein Blick in den Unternehmensbereich. Der finnische Energiekonzern Fortum hat sich nach 2 Jahren Tauziehen um die Mehrheit am deutschen Stromproduzenten Uniper gesichert. Der Großaktionär gab bekannt, dass er sich mit den Aktionären Elliott und Knight Wink auf den Erwerb von deren Aktienpaketen im Volumen von rund 20,5% geeinigt habe. Allerdings müssen der Transaktion noch die Aufsichtsbehörden in Russland und den USA zustimmen.
Die Wirtschaftsnachrichten waren das von Jule Reimer. Wenn die Landwirtschaft kleinteiliger strukturiert wäre, also kleinere Höfe, mehr Schlachtereien, mehr Molkereien, dann könnte die Landwirtschaft für mehr Tierwohl und auch mehr Klimaschutz sorgen. Die Anreize sind aber bisher genau andersrum. Größe wird belohnt und das führt dazu, dass sich immer mehr konzentriert und die Wege länger werden. Jetzt hat in Mecklenburg-Vorpommern der dort einzig ansässige Großschlachtbetrieb für größere konventionelle Höfe seine Schweineschlachtung eingestellt. Was das bedeutet, erzählt unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann.
Verkehr vor dem Schlachthof Teterow, LKWs bringen schlachtreifes Vieh. Auch der mecklenburgische Viehhändler Bernd Homp begleitet seit Jahren mit seinem schwarz-weiß gescheckten SUV Tiertransporte nach Teterow, vor allem Rinder und Kühe. Wichtig für alle, die Teterow ansteuern, die relativ kurzen Wege für das heimische Vieh zum einzigen Großschlachthof von Mecklenburg-Vorpommern. Zwar kommen hier auch Tiertransporte aus Dänemark oder benachbarten Bundesländern an, sagt Bernd Homp.
Ansonsten war das unser Schlachthof für 95% der anfallenden Schlachttiere in Mecklenburg.
Der Geschäftsführer der Mekel Zuchtviehkontor GmbH Plate bei Schwerin spricht nicht von ungefähr in der Vergangenheitsform. Denn mit der Schweineschlachtung ist der größte Betriebszweig Geschichte. Eigentümer Danish Crown will sich in Teterow nur noch auf das Schlachten und Zerlegen von Rindern und Lämmern konzentrieren. Erstaunlich angesichts der 2,5 Millionen Euro, die die Dänen mit der Übernahme vor 2 Jahren in die Modernisierung dieses traditionsreichen Betriebes steckten, findet Bernd Homp.
Die haben unter anderem eine Zerlegung neu aufgebaut in Teterow, was auch die Landwirte ringsherum optimistisch gestimmt hat, weil wer investiert, will ja auch bleiben. Deswegen ist es umso merkwürdiger, dass sie die Schweine nicht mehr schlachten wollen.
Danish Crown verweist auch mit Blick auf die Brexit-Unsicherheiten auf schwierige Marktbedingungen und auf eine zu geringe Produktivität der Teterower Schweineschlachtung. Für die Schweinebauern in Mecklenburg-Vorpommern heißt das Ausweichen auf Großschlachtereien außerhalb des Landes und damit teils deutlich weitere Wege. Der nächstgelegene Schlachthof befindet sich 120 Kilometer von Teterow entfernt im brandenburgischen Perleberg. Noch weiter weg liegt ein Schweineschlachthof in Sachsen. Die damit verbundenen höheren Transportkosten sind belastend. Doch noch mehr in Not bringt Landwirte wie Ingo Wiechmann die Tatsache, dass sie nur noch sehr schwer dem Tierschutzzertifikat gerecht werden können. Denn eine Bedingung dafür, kurze Transportwege von maximal 200 Kilometern. Aber
diese Tiere, die wir praktisch unter Tierwohlparameter führen, müssen jetzt mindestens 3 bis 4 Mal so lange mit den LKWs fahren als vorher. Und wir haben keine andere Wahl, weil wir nur noch 2 Ansprechpartner in der Schweineschlachtung haben. Und das ist einerseits in Perleberg und andererseits der Tönnies in Weißenfels, wo sogar 6 bis 7 Stunden Fahrt für die Tiere es bedeuten würde.
Die Folge: noch mehr Stress für die Schweine. Das ist schlecht für die Tiere, aber auch nicht gut für das Fleisch.
Stress heißt automatisch Wassereinlagerung im Fleisch, heißt automatisch auch Gewichtverlust. Ein Schwein kann bis zu 5 Kilo nur auf den Transport verlieren. Und das ist alles praktisch die Kosten, die der Bauer trägt, nicht der Schlachthof.
Alternativen? Bernd Homp vom Mekel Zuchtviehkontor Plate winkt ab.
Also in Mecklenburg selbst haben wir nur kleine Schlachtereien, ja, für ihren eigenen Bedarf, also für das, was über die Theke in der Woche verkauft werden kann an das Umland. Ist keine Alternative für konventionelle Produktionsbetriebe.
Die zunächst diskutierte Idee, die bisherige Schweineschlachtung in Teterow an einen regionalen Verbund zu verpachten, hat nicht gefruchtet. Dann muss eben eine neue regionale Großschlachterei her, sagt sich der Landkreis Rostock und denkt nun mit diversen Landwirtschafts- und Zuchtverbänden intensiv darüber nach, wie man das aufziehen könnte. Es wäre eine wichtige Kurskorrektur, findet auch Bernd Homp.
Regionale Produktion, regionale Verarbeitung, regionale Vermarktung würde unseren CO2-Abdruck so verringern. Wir reden auch gerne drüber, nur die Strukturen wurden komplett anders gestaltet.
Keine Schweine-Großschlachterei mehr in Mecklenburg-Vorpommern, und über die Konsequenzen berichtete unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Und jetzt schauen wir auf den Börsentag und das zusammen mit Ulrich Barth. Herr Barth, heute ist die Stimmung an der Börse überhaupt nicht gut, auch im Vergleich zu gestern. Wo drückt denn der Schuh?
Ja, die politischen Krisen zeigen sich wieder von ihrer anderen, von ihrer bedrohlichen Seite. Eine Schlagzeile, die auch Anleger heute erschreckte: Der britische Premierminister Boris Johnson soll der Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt haben, ein Deal, also ein EU-Austritt Großbritanniens mit Vertrag, der sei praktisch unmöglich. Und die Erwartungen an erfolgreiche Handelsgespräche zwischen den USA und China, die ja in Kürze beginnen, werden heute auch zurückgeschraubt angesichts neuer Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump und der Sanktionsliste Chinas für Unternehmen. Wenn ich auf den DAX gucke, der gibt heute nach um rund 0,9%, also fast 1% auf 11.988, also knapp unter der 12.000-Punkte-Marke. Und der Blick nach New York ergibt ein fast ebenso gleiches Minus von fast 1%. Der Dow Jones aber numerisch anders bei 26.220 Punkten.
Und jetzt blicken Sie mal zur Deutschen Bank. Die hat heute mit einer Meldung zum Stellenabbau in Deutschland auf sich aufmerksam gemacht. Demnach soll es noch schlimmer kommen als bisher schon angekündigt. Wie kam das denn bei den Anlegern an und wie macht sich das im Kurs bemerkbar?
Ja, es hat die Aktie jetzt nicht erkennbar bewegt heute. Sie ist deutlich im Minus jetzt im Moment mit 2,64% Miesen. Das war sie aber auch schon vor dieser Meldung. Damit liegt sie im allgemeinen Trend. Aber was wichtig ist, wenn es stimmt, was da gemeldet wird, die Bank hat es nicht bestätigt, aber wenn es stimmt, dass nämlich die Hälfte der Stellen, die derzeit auf dem Abbauplan stehen, 18.000 sind es insgesamt und die Hälfte wäre 9.000, dass 9.000 am Standort Deutschland gestrichen werden sollen, dann wäre das schmerzhaft für die Betroffenen, ja. Aber Aktionäre wiederum dürfte so etwas überzeugen, dass die Bank die Sanierung wirklich ernst nimmt. An dieser Ernsthaftigkeit wurde ja immer wieder gezweifelt. Aber dass man so viele Stellen in Deutschland streicht, naja, das nimmt man schon ernst. Denn die Hürden, hier Arbeitsplätze abzubauen, sind eben wegen des Einflusses der Arbeitnehmerseite hier in den Betrieben sehr viel höher als anderswo.
Bei ThyssenKrupp gab es Berichte über einen weitergehenden Umbau des Konzerns. Wie kam das an?
Ich glaube, das hat ThyssenKrupp im Laufe des Tages geholfen. Anfangs war das Minus größer. Jetzt zum Ende des Börsentages liegt ThyssenKrupp jetzt nur noch ein knappes 0,5% im Minus. Die Berichte sagen nämlich, dass sich der Traditionskonzern radikal verschlanken will, Sparten loswerden möchte, verkaufen, dass da jetzt neuen Schwung reinkommen soll durch die neue Vorstandschefin, die zuvor Aufsichtsratschefin war, Martina Merz. Das heißt, sie nun gäbe es nach den Verkaufsabsichten für die Aufzugssparte, die Geld verdient, auch Pläne, die nicht so gut laufen, in Komponentenfertigung und den Anlagenbau zu veräußern. ThyssenKrupp hat das jetzt nicht bestätigt, aber bestätigt, dass sich die neue Vorstandschefin heute bei ihren Topmanagern vorstellt und dabei eben über auch Strukturen immerhin geredet worden sei.
Auch die Börse selbst beschäftigt die Börse. In welcher Weise?
Ja, das fängt erstmal im Ausland an, nämlich in Hongkong und in London. Die beiden Börsen sollten fusionieren. Hongkong wollte das so und die Londoner haben sich dagegen gestemmt. Sie wollten lieber selber expandieren und viele Milliarden für ein anderes Unternehmen ausgeben. Und das hat sich jetzt bestätigt, dass diese beiden in dieser Phase nicht zusammenpassen. Und deshalb ist die Fusion abgebrochen oder abgeblasen worden. Und die Anleger sind erleichtert im Falle Hongkongs, da ist die Aktie nach oben gegangen, und enttäuscht im Falle der Londoner Börse, denn die hätten ja profitiert, wenn die Hongkonger richtig viel Geld für die Aktien geboten hätten. Also London geht nach unten um rund 5%. Und es hat auch etwas, sagen wir mal, den Konkurrenzdruck auf Deutschland etwas verringert. Und davon profitierte die deutsche Börseaktie, die war leicht im Plus heute.
Kurz noch Euro-Rente-Gold.
Ja, der Euro ist bei einem US-Dollar 0,59, etwas tiefer. Am Rentenmarkt viele Abgaben, die Durchschnittsrendite bei minus 0,57% und Gold bei 1.503 Dollar, die Feinunze.
Das war der Blick an die Frankfurter Börse von Ulrich Bartz. Ganz herzlichen Dank. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmbeck. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und Kultur heute.